Ja, ich freue mich, ihr lieben Freunde von United to Heal. Heute haben wir ein schönes Gespräch und zwar geht es um Beziehung. Und zwar um eine ganz besondere Beziehung und zwar unsere Beziehung zum Tier. Die Beziehung zwischen Mensch und Tier. Und da habe ich die Michaela Gams im Gespräch. Dr. Michaela Gams, weil sie ist Tierärztin und sie ist aber auch Heilpraktikerin, weil sie die Tiere behandelt, aber dann auch die Menschen. Und ich fand das sehr, sehr schön und sehr wichtig, weil wir hatten ein Vorgespräch und da hat sie mir viel über ihre Erfahrung mit den Tieren, mit den Menschen und auch mit, wie Krankheiten da sich auch gegenseitig bedingen teilweise und so weiter, hat sie mir erzählt und wir haben darüber gesprochen. Und da habe ich mir gedacht, dass das ein wunderschöner Beitrag gerade auch für Menschen im Alter sein wird und kann. Und darum freue ich mich, Michaela, dass wir heute hier darüber sprechen dürfen. Über Lebensqualität im Alter gemeinsam gut gestalten und mit Mensch und Tier.
Freut mich wirklich, weil es ist mir wirklich ein großes Anliegen, da ein bisschen den Leuten zu zeigen, es gibt gute Wege und wir können auch voneinander sehr hilfreich uns ergänzen und lernen.
Wie können Tiere denn uns in unseren verschiedenen Lebensphasen unterstützen oder sogar auch eine Heilung ermöglichen?
Also es gibt sicher so ein paar simple Sachen, die den vielen schon bewusst ist, die ein Tier haben. Zum Beispiel allein dieses Schwanzwedeln des Hundes jedes Mal, wenn du zur Tür reinkommst. Das ist ja so ein bisschen ein kleiner Positivimpuls. Und wer macht es tatsächlich schon? Also deine Kinder, dein Mann, ist jetzt nicht unbedingt so, dass die fünfmal hintereinander freudestrahlend sind, wenn du zur Tür reinkommst. Und allein diese Impulse, dass sich der Hund immer freut, wenn du kommst, das finde ich ja schon mal so in allen Altersklassen was nochmal ein bisschen, sag ich mal, ausgleicht, eine Freude gibt, den Puls ein bisschen reguliert. Da gibt es ja auch medizinisch eine ganze Menge Nachweise, wie positiv das zum Beispiel auch in den Altersheimen ist, wenn allein nur eine Katze auf dem Stockwerk ist. Ja,
Ja, dann fängt man wieder an, sich zu beziehen, oder?
Ja, also diese Streicheleinheiten, dieses mit dem Tier reden, also gerade bei alleinstehenden Leuten, beziehungsweise eben auch im Altersheim. Es gibt hier in der Nähe Altersheim, die haben auf jedem Stockwerk eine Stockwerkskatze. Und die sagen tatsächlich, dass auch Leute, die kaum mehr reden oder so verstummt sind, dann plötzlich wieder anfangen, mit dem Tier zu reden, dass die Tiere wissen, zu der Zeit muss ich bei der Person sein und dann wieder bei der Person. Und wenn sie wieder ihre Ruhe brauchen, ziehen sie sich zurück irgendwo auf das Sofa. Also finde ich wirklich ganz spannend und beeindruckend.
Das heißt, das wäre ja auch dann ein Vorschlag für dich an Menschen, die auch in solchen Institutionen arbeiten, weil da haben wir auch einige von, vorzuschlagen, hey, lass uns doch ein Tier mit aufs Stockwerk nehmen,
ja.
Oder?
Genau, also allein das mit den Katzen finde ich fantastisch, ja. Mhm. Also in diesem Altersheim hier in der Nähe geht dann die Katze, obwohl das an einer befahrenen Hauptstraße ist, aber da wird immer irgendjemand, macht immer die Tür auf, dann geht sie hinten raus in den Garten, dann liegt sie da irgendwo wieder und dann hat sie wirklich viele, viele Streichelheinheitengeber und Dosenöffner in vielen Bereichen. Ich war am Anfang sehr skeptisch, weil ich diese erste Katze selber vermittelt habe. Als Tierarzt haben wir immer viele Findlingstiere. Ja. Das war wirklich nur eine positive Rückmeldung und eine Bereicherung, auch jetzt auch von der Heimleitung, dass die gesagt haben, doch, auf jeden Fall. Und es kam dann inzwischen auch eine Nummer 2 Katze. Ganz, ganz hilfreich. Auch was es einfacher macht fürs Pflegepersonal, dann irgendwie die Leute zu betreuen, weil die ein bisschen mehr gechillt sind, um im momentanen Sprachmodus zu bleiben. Ja,
ja, das finde ich total wesentlich, diese Tiere mit einzubeziehen für die älteren Menschen. Und es gibt ja auch sehr, sehr viele Therapien mit Tieren. Wie sehen die denn aus? Weil irgendwas muss ja da geschehen in der Beziehung zu dem Mensch mit dem Tier, dass das eine Heilung bewirken kann.
Also das eine ist natürlich, was man so landläufig kennt, ist zum Beispiel therapeutisches Reiten, dass selbst Leute, also wir haben einen Bekannten, der wohnt in München und hat einmal in der Woche als Spastiker therapeutisches Reiten schon seit vielen Jahrzehnten. Und er sagt, in dem Moment, wo das mal ausfällt, fehlt ihm wirklich was, wo er merkt, es geht ihm wieder schlechter. Von natürlich dieses Mechanische und Bewegen über diese emotionale Geschichte mit den Streicheleinheiten, mit der Wärme. Also ich glaube, es gibt so viele Ebenen, die man gar nicht richtig messen kann, ja. Ja, also von solchen Sachen, die natürlich ein bisschen spektakulärer sind, wie Reittherapie oder Assistenzhunde. Also ich finde allein schon in diesem ganzen Bereich Missbrauch bei Frauen haben ja auch die Hunde nochmal eine ganz große Rolle, die oft so ein bisschen undercover arbeiten, was den normalen Menschen gar nicht so bewusst ist, dass dann diese Frauen einen Assistenzhund dabei haben, der für Abstand sorgt und denen hilft, wenn die merken, oh, mir wird es zu dicht, ich habe da irgendwie Probleme oder können dann in Läden reingehen und was da alles dran hängt. Aber das sind natürlich schon ein bisschen die Sonderfälle. Ich denke, so dieses ganz normale, dieses Kontakt haben, Streicheleinheiten, eine gewisse Struktur ins Leben bringen, also gerade bei älteren Leuten, wo es ja dann immer unbedingt so diese zeitlichen Abläufe gibt. Aber wenn der Hund halt in der Früh raus muss, dann heißt es aufstehen und nicht ewig im Bett bleiben. Also ich habe auch da dazu eigentlich einen ganz netten Fall einer älteren Dame, die war über 80 und hatte früher schon Hunde. Das ist natürlich ein großer Punkt, wenn man schon mal mit Hunden zu tun hatte und wollte aber dann keinen mehr, weil sie gesagt hat, sie ist zu alt und was ist dann mit dem Hund? Und irgendwann stand dann ihr Sohn mit einem Mops vor der Tür, weil sie früher auch Mopse hätte. Und der war extremst übergewichtig und dick, der konnte sich kaum mehr rühren, war irgendwo von einem, nicht Züchter, aber was auch immer, Vermehrer, der halt diese Mopswelpen verkauft hat und die jetzt keine Jungen mehr kriegen konnte, aber sehr gehandicapt war durch ihr Übergewicht. Man hat gesehen gehabt, viele Junge, das Gesäuge dick. Und dieser Mops brauchte als Therapie jemanden, der mit ihm Gassi geht und sich um ihn kümmert. Und das war genau der richtige Mops für diese Dame, weil nämlich genau die hatte dann auch die Therapie und den Ehrgeiz, dass der mindestens 3 Kilo abnehmen muss. Ich meine, bei 6 Kilo Idealgewicht sind 9 schon ganz schön viel. Und das war wirklich fantastisch. Die ist dann in der Früh, also die ist erstens mal zu mir schon weit hergefahren, um sich ein bisschen beraten zu lassen. Und das, die ist extra hergefahren. Und dann eben in der Früh um 7 gehen wir raus und da gibt es den Spaziergang und da gibt es die Fütterung. Die hat da wieder eine Struktur entwickelt. Wow. Und das nächste ist natürlich dann, wenn du dann auch mit Leuten ins Gespräch kommst, einfach beim Spaziergang und die Leute sagen, ah, haben Sie jetzt auch wieder einen Hund? Und wie geht's denn so? Und wo gehen Sie denn hin? Und was für ein Futter füttern Sie? Das sind schon Geschenke, die Lebensqualität im Alter geben, denke ich, ja.
Ja, man kommt aus dieser Vereinsamung raus, ne, und es werden wieder die Hirnzellen angeregt. Ich meine, auf rein, ja, auf der ganzen Ebene, auf verschiedenen Ebenen wirkt das ja auch, ne? Man hat jemanden zum Streicheln, wie wir es ja auch schon mal gesagt haben. Man hat eine Bezugsperson und vielleicht ist das ja auch eine Motivation jetzt für Menschen, die ältere, also für Leute, die in der Familie ältere Personen haben und merken, die ist so ein bisschen allein und einsam, vielleicht ja auch zu gucken, ach, vielleicht wäre ja mal ein Hund nochmal eine Aufgabe für die und die mal zu überraschen mit einem lieben Tier. Ja, vielleicht, das auch gerettet wird dadurch aus dem Tierheim oder so, dass dann auch froh ist, aus dem Gefängnis wieder in den Bezug mit einer Person zu kommen. Ne?
Also das ist tatsächlich auch eine große Frage, die ich ganz oft höre, wo die Leute dann sagen, habe ich das Recht, mir nochmal ein Tier anzuschaffen oder ist es egoistisch, weil ich kann nicht mehr so laufen, es wird weniger werden, ich sterbe vielleicht. Aber in der Regel ist meine Antwort die, gut organisieren und vorsorgen. Und dann aber glaube ich, dass das eine ganz, ganz große Bereicherung für beide sein kann. Also diesen Mops zum Beispiel, den hätte niemand so ohne weiteres genommen, ja. Oder aber es gibt ja so viele Vermittlungstiere, so alte Tiere, die einfach auch niemand mehr will, ja. Weil die jungen Familien tun sich tendenziell eher auch einen jungen Hund her, ja. Oder eben zu sagen, vielleicht dann ein älteres Tier über tatsächlich das auch finanziell organisieren. Also ich hatte krebskranke Frau, die 2 Hunde hatte und da auch sehr aktiv war und die haben ihr sicher sehr viel gegeben, aber es war klar, dass das bei ihr sehr limitiert sein wird. Also die hat die Hunde früher gehabt und hat sich aber dann überlegt, dass sie das finanziell absichert. Die hat ein eigenes Konto angelegt für ihre Kinder. Die hat es mit ihren Kindern genau besprochen. Der Hund ist jetzt da tendenziell bei der Tochter, aber die anderen beiden springen mit ein. Und die haben das wirklich perfekt geregelt. Und auch dadurch, dass das finanziell dann gut geregelt ist, haben auch die Kinder keinen Stress damit. Ja. Also das fand ich auch nochmal ganz interessant und gut. Und da gibt es dann alle möglichen Abwandlungen. Also ich habe eine Dame, ähnliche Variante. Der Rauhaardackel hat sich dann verabschiedet. Große Frage, neuer Hund. Die ist jetzt an die 90. Und die Tochter hat einen Chihuahua und könnte sich vorstellen, einen kleinen Chihuahua wieder dazuzunehmen. Lösung war die. Die Mutter hat sich dann einen Chihuahua rausgesucht. Ist auch immer wieder bei der Tochter und hat aber ja die eigene Wohnung noch und bringt dann diesen Hund mit. Und wenn denn das so sein sollte, dass es irgendwelche Probleme gibt, kann der gut von der Tochter, weil die ja auch da dazu steht, mit übernommen werden. Also schon planen und sich das überlegen. Oder aber, wenn man wirklich weiß, man kann schlecht laufen, vielleicht auch schauen, was gibt es an Gassigeher? Gibt es jemand in der Umgebung, die total, oh, was weiß ich, junge Mädchen, die froh sind, mit dem Hund spazieren zu gehen,
Genau,
zwei,
ne?
dreimal die Woche? Und dann ist das eine Win-Win-Situation für alle, allein schon für die ganzen Jugendlichen, die sonst immer nur am Handy hängen. Ja.
Ja, und das ist ganz wichtig, ne?
Das kann ich bestätigen. Bei
Ja.
unserer Tochter war das so, sie hat dringend einen Hund zum Gassi gehen gesucht, bevor sie jetzt den eigenen Hund bekommen hat, der uns aber zugelaufen ist, weil er einfach total verwahrlost war und kein Herrchen hatte. Aber davor war das für sie auch eine Möglichkeit, mit Hunden zu sein, weil sie ja so hundeaffin ist.
Und ich denke, das gibt ganz, ganz viele 12-jährige Mädchen oder auch Jungen, die unbedingt einen Hund gerne hätten und die dadurch auch eine Aufgabe bekommen. Und was ich auch ganz schön finde an dieser Sache ist, dass die Kinder sich dann auch mit den älteren Menschen auch in eine Kommunikation kommen, dass man sich unterhält, auch generationsübergreifend, weil das ist ja heutzutage auch so ein bisschen. Ja, die sind so alles eher so für sich, alle Altersklassen, und das würde so Brücken schlagen. Und aus dem Grund finde ich das therapeutisch für beide eine enorme Bereicherung, wenn dann die Kinder so eine Möglichkeit und eine Aufgabe haben.
Also genau so sehe ich das auch. Ich habe auch eine ältere Dame, bei der das genau so ist. Die hat eben ein junges Mädchen, was regelmäßig mit ihrem Hund spazieren geht. Und dadurch hat sie auch noch mit andere Kontakte. Hin und wieder macht das Mädchen dann bei ihr eine Hausaufgabe und sie erzählt ein bisschen was. Und in Zeiten, wo die ja alle so abgeschottet und abgeschoben sind, wie wertvoll ist es, dass die allein in ihrem Haus so noch mit ihrem Hund leben kann? Das Mädchen macht dann hin und wieder mal Einkäufe für sie. Perfekt, wirklich eine Win-Win-Situation, ja.
Ja, und darum möchte ich jeden inspirieren, der entweder einen alten Teil hat bei sich im Haus, beziehungsweise auch jüngere Menschen, die zuhören und eine Familie haben, mit Kindern, die, was weiß ich, von 10 bis, was weiß ich, ich weiß nicht, ab wie vielen Jahren, Doris, ist das, aber dass einfach auch da dass man aktiv da die Möglichkeit hat, also Tiere bei älteren Menschen in der Umgebung vielleicht dann auch zu pflegen, und man kann sich gegenseitig da enorm bereichern und muss dann nicht selbst einen Hund haben, weil manche Familien haben da auch ein bisschen keinen Platz oder dies oder das. Aber da kann man wirklich hier schöne Brücken schlagen.
Auch diese Auswahl, weil es also klar, ein junger Hund ist eine richtige Herausforderung und das muss man sich überlegen, ob man das
Ja.
allein leisten kann. Aber eben, es gibt ja so viel dazwischen. Also, was weiß ich, zum Teil, dass die Tiere irgendwie, die Leute ziehen um, können den Hund nicht mitnehmen. Der ist vielleicht schon mal 3, 4 Jahre alt, hat eine gewisse Grunderziehung. Eben da Kompromisse finden, die allen möglichen weiterhelfen. Und eben, wie ich auch gesagt habe, mit der Katze allein im Altersheim, also wenn ich mit meinem Hund ins Altersheim komme, das ist unglaublich, wo die Leute, die haben ja dann irgendwie so diesen Wohnzimmerbereich. Alle möglichen fangen an, oh, kann der Hund herkommen, kann ich den auch mal streicheln und so, die sonst wirklich nur dort sitzen und vor sich hin sinnieren, wo man denkt, unglaublich, was allein schon so ein kleiner Hund wieder an Impulse geben kann, ja.
Ja. Wie sieht das denn auch mit anderen? Wir hatten schon mit über Katzen gesprochen. Das ist ja auch eine gute Alternative. Sind nicht ganz so pflegeintensiv, ne? Also es gibt ja auch, ja, es gibt ja auch Pferde zum Beispiel. Du hast ja vorhin über Reittherapie gesprochen. Ja, was gibt es da noch bei anderen Tieren für Möglichkeiten?
Also, wie ich mir das so überlegt habe, kam mir als erstes eine Kundin, die habe ich am Anfang nie gesehen, sondern da kam eben eine Freundin mit einem kleinen Kanarienvogel. Ich meine, man weiß ja, Kanarienvögel haben ungefähr das Format und hat gesagt, ja, ihre Freundin kann selber nicht kommen, hat auch nicht mehr darüber erzählt und sie der irgendwie rotzt irgendwie und der ist nicht fit und frisst nicht gescheit und die haben ja irgendwie null Spielraum, die schauen schief und fallen dann von der Stange. Also insofern okay. Und da war es schon sehr elegant, das mit Homöopathie. Bei dem haben wir es immer so gemacht. Wir haben das praktisch, das homöopathische Mittel in der Spritze aufgelöst oder in so einer Sprühflasche und die hat ihn einfach von außen eingesprüht. Und was ich dann erst nach und nach erfahren habe, die Frau war MS-krank, war seit vielen, vielen Jahren auf einer MS-Station beatmet, im Rollstuhl. Und dieser Kanarienvogel, der hat sie wirklich über viele, viele, viele Jahre schon praktisch vom Einzug in das Heim mit begleitet, der Bobby. Und das war wirklich auch sensationell. Auch diese homöopathische Behandlung war für mich wirklich total interessant, weil der hat auch so viel widergespiegelt, wie es ihr ging. Also schon wenn die einen Stress gehabt hat, der Bobby hat immer wieder Nux Vomica braucht, Folgen von Ärger. Ja, sehr interessant. Dann hat er Durchfall gehabt. Ich meine, sie sah natürlich in ihrem Mini-Käfig, sah sie genau, wann der Durchfall hatte oder irgendwas. Das war ja ihr Lebensinhalt. Die sind inzwischen leider verstorben, aber also das war wirklich ihre Familie. Und dann gab es noch eine Frau, die über wirklich viele Jahre immer einmal in der Woche gekommen ist, um im Heim diesen Vogelkäfig sauber zu machen. Da gab es ja dann viele Federn und war alles so ein bisschen dreckiger. Aber der Deal war der, sie dürfte ihn mitbringen, wenn sie jemand hat, der einmal in der Woche von extern kommt und diesen Käfig und den Vogel richtet. Und das hat genauso hinkaut, ja. Und das also fand ich fantastisch, dass der Psychomittel brauchte, dass der, obwohl es draußen das Wetter gewechselt hat, der vielleicht mal Aconit brauchte oder Dulcamara, obwohl er in dem extrem überheizten Raum von ihr nonstop war. Auch der hat aufs ganze Umfeld total reagiert und der hat fantastisch auf die Homöopathie angesprochen.
Und hat man dann gleich die Halterin mitbehandelt oder war das dann auf das Tier
Ja.
begrenzt?
Also im Endeffekt war das natürlich, nachdem ich dann endlich mal erfahren habe, was die Halterin dahinter ist, weil ich konnte am Anfang mit der gar nicht telefonieren, weil mit dieser Beatmung war das ein bisschen mühsam und du hast die ja dann relativ schlecht verstanden. Also die hat so ein, genau, und auf jeden Fall war das dann einfach so, dass wir am Anfang dann ein bisschen geschrieben haben hin und her und dann habe ich sie tatsächlich auch besucht, beziehungsweise auch mit Telefonieren. Man gewöhnt sich ja dann dran, dass man das auch besser hören kann. Und dann war das natürlich definitiv absolut die Parallelgeschichte, dass sie Homöopathika bekommen hat und der Vogel auch. Also es gab natürlich da so Dramen, dass sie dann mal aus dem Rollstuhl geflogen ist und gedacht hat, sie stirbt, weil eben der Sauerstoffzufuhr nicht mehr gewährleistet war, bis dann jemand kam. Und das war auch eine Sache, wo sowohl der Vogel total drauf reagiert hat, also der hat dann auch Aconit Annika Ignatia gebraucht, weil der dann nicht mehr gefressen hat und total, der hat sie dann irgendwie gehört und merkt, die liegt da daneben. Also sehr, sehr beeindruckend, ja.
Ist das immer parallel? Sind die Mittel immer parallel oder unterscheiden die sich in der
Also was ich wirklich oft höre, ist, Also was weiß ich, ich sage, ja, ich würde ihrem Hund Phosphor geben und die Besitzerin sagt dann, ach, das ist ja interessant, habe ich gestern auch von meiner Heilpraktikerin bekommen.
Wie ist denn so dieses Übernehmen von Krankheiten? Das heißt, die Tiere, man sagt ja oft, die Tiere übernehmen auch manchmal Krankheiten für einen oder die werden krank, weil das Herrchen einen ungelösten Konflikt hat oder so in der Art. Wie siehst du das denn oder wie ist dein, sind deine Erlebnisse drumherum?
Ja, also ich sehe das definitiv auch so. Viele Leute sind dann sehr besorgt und sagen, oje, oje, ich habe jetzt so einen Stress und mein Hund frisst nicht. Und ich habe so ein schlechtes Gewissen. Und da finde ich, ist wirklich die Homöopathie göttlich, weil wir ja im Endeffekt A, das ganze System behandeln und B, ich glaube, dass wie so jeder sein Paket an Zeit geliefert bekommt, schon bei der Geburt, sei es jetzt Mensch und Tier. So glaube ich auch, dass die Tiere ihr Paket wählen, bis bekommen, unsere Begleiter zu sein. Und irgendwie möchte ich da sagen, keine Angst, kein schlechtes Gewissen. Also ich glaube auch, selbst wenn ein Mops zu jemand kommt, wo er dann halt erstmal das nicht so gut hat, aber ich glaube, der hat auch seine Aufgaben und sie machen das gerne und freiwillig, dass sie auch ihre Aufgabe erfüllen, ja. Also ich hatte zum Beispiel mal ein behindertes Kind, was immer wieder so Krampfanfälle hatte. Und die Leute hatten dann, oder die Eltern wollten dann eben auch einen Hund dazu tun, der irgendwie da eine Hilfe ist und das unterstützt. Und anfangs ging das ganz gut. Und wie dann aber das Kind kränker geworden ist und diese Anfälle häufiger wurden, hat der Hund immer wieder mit Erbrechen und Durchfall reagiert. Und das war dann auch so, erst waren sie mal ganz auf der normalen herkömmlichen Medizinseite, aber das war ja dadurch schnell finanziell fast ein Unding, da immer wieder zum Tierarzt zu gehen. Und dann haben wir das homöopathisch behandelt, also auch da Nux Vomica, Pulsatilla, Folgen von Ärger, Schlagen auf den Magen, Kolozyntis, Zusammengrümmen und Ärger. Aber das hat zwar immer wieder geholfen, aber der ist immer wieder in diese Schiene reingekommen. Und dann war das so, dass die gesagt haben, okay, sie fahren in Urlaub, sie müssen den Hund sowieso irgendwo hingeben. Dann habe ich den Hund zu mir geholt und habe gesagt, soll er halt einfach mal bei mir bleiben, 2 Wochen. Und was interessant war, der war vom ersten Tag an stabil und hat bei mir nichts gehabt. Was noch interessanter war, ich selber habe dann überlegt, weil das echt ein toller Hund war, ob ich den Hund behalte. Aber in dem Moment, wie ich überlegt habe, dass ich den Hund behalte, hat mein Hund angefangen, Erbrechen zu haben und Durchfall und hat reingemacht. Also ich fand es total unglaublich. Ich habe emotional gemerkt, dass diese Konkurrenz, dass ich, weil ich habe schon immer wieder Vermittlungstiere da gehabt. Und der Punkt ist, wenn ich den nur hier habe und sage, hey Lilly, der ist jetzt nur vorübergehend da, der geht wieder zurück. Kein Problem. Aber in dem Moment, wo ich denke, der gefällt mir ganz gut, hat die auch reagiert. Und ich habe dann, also die Familie kam dann zurück, wir haben das besprochen, und ich habe dann gesagt, also ich glaube nicht, dass ich das dauerhaft stabil kriege. Ich würde überlegen, vielleicht ist es auch von der Rasse oder halt, das war eigentlich ein Mischling, aber von einfach, es war ganz zartes und sensible Hündin. Vielleicht ist einfach die auch nicht geeignet dafür, ja. Und ich habe die dann weitervermittelt an eine Tierarztkollegin, die auch so Rettungshundearbeit mit dem Hund macht. Und die war total begeistert. Der Hund ist richtig alt geworden. Der war echt stabil, war überhaupt kein Problem mehr. Fand ich auch eine interessante Erfahrung.
Wow, ja. Das ist ja wirklich sehr interessant, wie doch diese Beziehung zwischen Mensch und Tier förderlich, auch für Tier oder ja, fürs Tier oder auch weiß nicht, ob das auch für den Menschen, wie das für einen Menschen dann ist. Ob man da auch das Fall, kann man da auch das falsche Tier kriegen?
Ja, ich denke schon, dass dieses Auswählen schon nochmal ein wichtiger Faktor ist, ja. Ich meine, was man bei den Hunden oft hört, ist ja entweder so, der kam uns zugelaufen, so wie ihr das jetzt erzählt habt, ja, wo er dann im Nachhinein sagt, wow, genau der Hund war jetzt für uns genau richtig. Also ich sage den Leuten, wenn ich manchmal ein Tier einschläfe, vielleicht schiebt der liebe Gott oder wer auch immer euch einen anderen vor die Tür. Weil ich glaube, das hat so seine eigenen Regeln. Ich meine, es gibt schon das, dass die Leute irgendwie denken, sie finden einen weißen Schäferhund total toll und wohnen im fünften Stock in einer Großstadt. Und wo ich mir denke, mein, der Hund hat dann 35, 40 Kilo, ist dann ein weißer Schäferhund in einer kleinen Wohnung, mühsam, ja. Also sprich, es ist so ein bisschen doch den Verstand einschalten, sich ein bisschen beraten lassen, aber dann ist schon vielleicht schon allein in einem Welpenwurf, wo es 10 Welpen gibt, dass halt einer zu einem konkret immer herkommt, das einen anspricht. Also ich glaube, es ist so eine Mischung aus Verstand und höhere Fügung oder was auch immer, ja.
Ja, so ganz konkret dann, wenn Menschen auch jetzt mit dem Hund eher Ärger haben, also sie merken, es ist eine Belastung für sie. Ja, was macht man denn dann?
Also ich glaube, dass ein Teil auch Lernfeld ist, ja. Zum Beispiel Strukturen schaffen. Ein Hund fordert sehr ein, dass man gewisse Strukturen hat. Also du kannst halt einfach nicht sagen, nee, wir stehen jetzt nicht auf, um 11 gehe ich das erste Mal raus. Ein großer Hund kann lang durchhalten, aber allein regelmäßig rausgehen ist halt was, was du brauchst. Und manche Leute schaffen es dann, diese Strukturen mehr zu schaffen und sind auch bereit, an sich zu lernen. Oder auch dieses, also was zum Beispiel ich häufig sehe, ist ja, dass man so viele Sachen gleichzeitig macht. Und man redet mit jemandem, der Hund kommt her, kratzt, kratzt, kratzt an einen oder steigt einem sogar auf den Schoß. Und weil man halt gerade telefoniert womöglich, fängt man an, den automatisch zu streicheln und belohnt damit diese Geschichte. Und den Leuten ist gar nicht klar, dass man dadurch aber diese Probleme fördert, weil man ihm ja dadurch Zuwendung gibt. Immer wenn der kommt und bettelt, kriegt er seine Zuwendung. Und dieses klar machen, was resultiert da draus? Oder bin ich beim Spaziergang voll bei dem Tier und nicht am Handy? Diese Sachen, also ich glaube, es ist ein großes Lernfeld, was Leute sich bewusst machen können und viele bereit sind, das dann anzunehmen und das dann auch wirklich eine Bereicherung ist. Aber klar, wenn man entweder daran nichts ändern kann oder aber die Bedingungen zu mühsam werden, oder aber tatsächlich der Hund, was weiß ich, aggressiv wird, weil er in diesem Rahmen mit dieser fehlenden Klarheit oder fehlenden Regeln, das alles sich verselbstständigt, dann muss man überlegen, was sind dann gute Lösungen, ja.
Wie ist das denn so mit anderen Tieren noch? Es gibt ja auch zum Beispiel, ich denke, so auch, es werden ja auch Delfine als Therapeuten eingesetzt oder es werden auch Pferde mal, ich habe auch gesehen, es wurden Pferde auch schon in Krankenhäuser gebracht, um Kinder, die krebskrank sind, zu heilen. Wie ist das denn? Da hatten wir am Anfang schon mal kurz drüber gesprochen.
Also auch da habe ich einen sehr interessanten Fall von einer Freundin, die bekam die Diagnose Brustkrebs und hat dann sich ganz bewusst mit ihrem Mann dafür entschieden, ihren Traum zu erfüllen, ein eigenes Pferd, der Araberstute. Und ihr war praktisch klar, dass das sein kann. Also die haben praktisch diese Entscheidung getroffen, obwohl sie wussten, dass das alles sich sehr schnell dramatisch hochgespielt hat und man nicht genau wusste, wie das hinausgeht. Und war dann auch so, also sie hat sich für diesen ganzen herkömmlichen Weg in voller Ausprägung entschieden. Und die Werte sind immer schlechter geworden. Es war dann so, dass sie auch praktisch Stallverbot vom Arzt hatte, weil der gesagt hat, ah, die ist viel zu empfindlich. Wenn die da irgendwas aufgabelt, geht gar nicht. Das Pferd war anderweitig versorgt. Das war jetzt nicht das Problem. Aber sie ist also auch dann längere Zeit nicht mehr zu ihrem Pferd gekommen. Und die Werte sind aber so runtergekommen und sie wollte unbedingt diesen Komplettplan durchziehen, weil das ihre Hoffnung war. Und dann hat aber der Arzt gesagt, okay, also eigentlich müssen wir das jetzt abbrechen. Ihre Blutwerte sind so schlecht. Ich kann das nicht mehr weiter verantworten. Ich glaube, wir müssen das beenden. Das macht keinen Sinn. Und dann hat sie gesagt, okay, dann ist ja egal. Dann kann ich mal noch mal zu meinem Pferd. Und ihr Mann hat sie dann zu dem Pferd gebracht. Im Endeffekt, die konnte praktisch nicht mehr stehen, sondern die war halt dann irgendwie da eine Zeit lang bei dem Pferd. Da waren am Tag vorher Blutwerte genommen worden und am nächsten Tag ist sie dann zu dem Arzt, um das dann nochmal zu besprechen, wie man jetzt weitergeht, wenn man alles abbricht. Und dann haben die nochmal Blutwerte genommen und die waren so sensationell besser, dass die dann weitergemacht haben mit dem restlichen Behandlungsplan. Der Arzt gesagt hat, okay, neues Statement, Sie gehen regelmäßig in den Stall, Ihr Pferd ist offensichtlich Ihre Therapie. Das ist jetzt da knappe 20 Jahre her, die ist stabil, die ist gesund, die ist inzwischen Heilpraktikerin Homöopathie. ja, also ich finde, es gibt wirklich, also ich glaube auch, dass dieser Lebensinhalt, diese Freude, diese Bestätigung, da gibt es wirklich so viele Varianten, die kann man nicht messen. Und
Ja,
das
und ich
Pferd gibt
meine,
es übrigens auch noch.
das ist aber so eine wichtige Ermutigung, auch für Menschen, die dann immer so eigentlich sagen, oh, ich hätte gerne nochmal, vielleicht, aber es geht vielleicht nicht mehr und so. Einfach auch diesen Bezug zu dann auch, also sich auch dein Tier zuzulegen oder zum Tier hinzugehen, Wege zu finden, eine Brücke, Brücken zu finden zu dem Tier. Das Wort Brücke hatten wir diesmal schon mal im Gespräch. Also einfach, aber das finde ich auch ganz wichtig, weil ich das auch so empfinde. Ich sehe das jetzt allein, ich meine, wir sind gesund und dennoch sehe ich, es kommt ein Hund und wir lachen mehr, wir gehen, bewegen uns mehr, wir machen einfach verrückte Sachen, die wir sonst nicht machen. Und das ist ja auch eine Entstressung fürs System. Und man hat auch mit Tieren, ich meine, wir haben auch als Menschen Nähe, aber mit Tieren hat man auch so eine gewisse Nähe, der kuschelt, oder auch das Pferd, ja, da ist ja schon, da kann ja ganz viel Heilung passieren. Ich meine aber auch nur, wenn man dann auch das mit dem Tier auch so empfindet. Sonst, wenn du empfindest, es ist eher eine Last und so, dann natürlich nicht, das ist klar. Aber so ist es doch eine sehr, sehr wichtige Möglichkeit auch für Menschen, die vielleicht einfach nochmal eine neue Hoffnung und wenn es auch nur für kurz ist, aber es kann auch sowas passieren, und das habe ich schon so oft gehört, dass diese Beziehung zu Tieren oder die Wiederentdeckung zu einem Tier, weil man das früher vielleicht hatte als Kind und dann nicht mehr oder auch manchmal, weil man es noch nie hatte, wie du. Und auf einmal ist ein Hund da und dann lächelt man öfter
Oh, so würde
Doch, aber ich fand auch da die Geschichte so schön,
jetzt
die du im Vorgespräch die ihr besprochen habt. Mit den Personen, die nie eigentlich, die auch eher so mit Tieren eher Probleme haben
lächeln.
oder
Genau, also ich bin ja ohne Tiere aufgewachsen. Für mich war das schon eine große Herausforderung, jetzt einen Hund in diese Familie zu lassen. Und ja, aber es baut sich dann auch eine Beziehung zu dem Hund auf, ne? Und das hat jetzt diese ganze Geschichte auch geheilt, insofern als das Hund geht gar nicht. Und das ist ja vielleicht für die älteren Menschen dann auch nochmal eine Möglichkeit zu sehen, dass sowas auch passieren kann.
Ja, das ist wirklich eigenartig, das hat man eben gerade ja besprochen, dass es noch eine so eine Kategorie Leute gibt, oder ich glaube, ich kenne das eigentlich hauptsächlich bei den Frauen, die Angst haben, ihr Haushalt, klar, er bringt natürlich Dreck rein, braucht man nicht reden, ja.
Der Geruch.
Geruch. Okay, einen Hund dürfen wir einfach regelmäßig runterwaschen, wenn er sich dreimal hintereinander in den Mist wälzt, dann dürfen 3 Tage hintereinander gewaschen werden. Also auch das, allein waschen ist schon fantastisch für Sauberkeit. Und genau, aber ich glaube, bei Frauen ist das so oft die Angst, dass man das alles, dass das aus dem Ruder läuft. Aber eigenartigerweise habe ich diese Fälle auch immer wieder. Gerade die Frauen, die sagen, nee, in meine Familie, das überlastet unser System, kein Hund. Die ganze Familie hätte gern einen Hund. Und also konkret, aber die beste Freundin meiner Mutter und der Mann war Jäger und die Kinder hätten gern einen Hund gehabt oder einen Rauhaar-Dackel. Und irgendwann war dann doch der Rauhaar-Dackel da, aber es war viel Widerstand. Und unglaublicherweise war sie dann diejenige, die wirklich, der Rauhaar-Dackel war dann für sie das Ein und Alles. Die Kinder sind irgendwann außer Haus gegangen. Das war perfekt. Die Daisy war der Hund in diesem Leben, ja.
Und magst du noch mal was zur homöopathischen Behandlung von Tieren, sagen?
Also was mir noch ein großes Anliegen ist, wir sind ja jetzt in so einer Zeit, wo medizinisch so wahnsinnig viel machbar ist und das ist natürlich auch in die Tiermedizin eingedrungen, wo man sagt, oh, da ist die Leber verändert, da braucht man noch ein CT und da braucht man da noch mal eine Blutuntersuchung und das wird natürlich oft auch finanziell fast nicht mehr stemmbar, wo die Leute dann schon fast ein schlechtes Gewissen haben, weil sie nicht regelmäßig die Leberwerte, um mal dazu bleiben, verändern können oder checken können und eigentlich nichts ändern können und sehen, es wird immer schlimmer. Und ich denke, da hat die Homöopathie richtig was zu bieten. Und zwar einerseits zum Beispiel die Leber, was ja jetzt schulmedizinisch nicht so arg viel Beachtung findet, ist was, wo man sagt, hey, Lycopodium, Chelidonium, Cardus marianus und vor allem halt auch die Kräuter außenrum, allein Löwenzahn, ich liebe Löwenzahn, vielleicht so ein Tipp für euren Hund auch, einfach den Löwenzahn klein schneiden, vielleicht mit einer Kräuterschere, einmal am Tag, zwei, drei Blätter. Fantastisch, ihr habt
Hilfsmittel.
das
Super.
Verdauungslebermittel, reguliert die Blutgerinnung. Die Leber, die ist für alles zuständig,
Ja,
ja, gefühlt für
ja.
alles.
Mhm.
Und es ist kostenlos und unbezahlbar. Einfach beim Spaziergang ein bisschen einen Löwenzahn mitnehmen, ja.
Super
Also
Idee.
sprich,
Liebe.
allein so war so Lebermittel,
Gerne.
also in einem
Ja.
Bereich homöopathisch tätig werden, wo die Schulmedizin nichts zu bieten hat oder wenig zu bieten hat. Über auch, was ist finanziell machbar? Muss man da jetzt wirklich immer wieder kontrollieren oder was ist für mich machbar? Vielleicht geht es einfach darum zu sehen, dem Hund geht es soweit gut, wie kann ich das begleiten? Also im Alter sind natürlich dann diese ganzen Schmerzthematiken was. Und da haben wir von diesen Knochenschmerzen, Mercurius solubilis, Acidum nitricum, stechende, plötzlich einschießende Schmerzen, nächtliche Knochenschmerzen, das ist ja was, was man bei den Menschen auch viel kennt. Und zum Teil, wenn du da die herkömmlichen Schmerzmittel gibst, diese nächtlichen Knochenschmerzen kriegst du nicht weg. Die haben ihre Grunddosis, die bräuchten dann vielleicht noch einen Magenschutz dazu. Und dann bist du ja auch bei den Tieren gleich in so einer Kaskade.
Ja,
Und
voll.
so von Schmerzmittel reduzieren bis vielleicht sogar ganz absetzen. Also bleiben wir mal bei unserem Mercurius solubilis. Wenn er denn dann doch noch irgendwelche Schmerztabletten braucht, Nux vomica, niedrig, D12, zweimal am Tag als Magenschutz. Super. Und dann hast du schon diese Kaskade, weil es muss ja alles wieder abgebaut werden, was du da reingibst in den Organismus, ja. Und eben zum Beispiel nächtliche Knochenschmerzen ist ja was, was ich beim Hund und auch denn beim Menschen immer wieder sehe. Also in den Altersheimen, die Menschen, die tagsüber kaum ansprechbar sind und nachts dann irgendwie in der Gegend rumwandern, weil sie solche Schmerzen haben und nicht zur Ruhe kommen. Allein diese ganzen Tuberkuline finde ich doch göttlich. Ist auch beim Hund so. Tuberkulinum, Bovinum, Koch alt. Tolle Mittel, wo du sagst, selbst mit normalen Schmerzmitteln sind die Tiere nicht ruhig, die fangen in der Nacht an rumzuwandern. Ich meine, das eine wären die Knochenschmerzen, das andere wären vielleicht dann Herz- und Kreislaufprobleme, aber da hat die Homöopathie wirklich gut was zu bieten. Also wenn man sagt, oh, der kriegt dann vielleicht mal anfänglich einmal die Woche und dann vielleicht mal alle 4 Wochen ein Tuberkulinum, wenn er wieder anfängt rumzuwandern. Und nicht mit Schmerzmittel hoch, hoch, hoch gehen, dann immer noch mehr Magenprobleme oder Erbrechen und Durchfall kriegen, dann frisst er nimmer. Das kann so ein Rattenschwanz sein. Und da auch selber sich den Weg zeigen zu lassen oder vielleicht auch mit seinem Tier zu lernen, dass es da total gute Alternativen gibt. Ja, klar, mische ich auch hin und her. Das ist natürlich mein Plus als Tierärztin, studierte Tierärztin mit Medikamenten, die mir zugänglich sind, aber auch der Homöopathie. Und dann ist aber die Gabe an schulmedizinischen Medikamenten, die reduziert sich drastisch. Ich habe Wochen, wo ich nichts Herkömmliches rausgebe, ja. Und allein eigentlich im Endeffekt diese Übertragung vom Mensch aufs Tier, genau diese Mittel, also einmal diese Schmerzmittel. Klar, du brauchst natürlich individuellere Symptome, aber diese Kiste, die du so gedanklich auch als Heilpraktiker hast, in die greifst du auch, wenn du denn für dein Tier das behandeln willst. Oder aber auch zum Beispiel, was ich immer wieder höre, diese älteren Hunde, große Hunderassen, die haben dann oft so Spondylosen an der Wirbelsäule, wo halt dann einfach diese Beweglichkeit von der Wirbelsäule sehr schmerzhaft ist, vor allem jetzt zum Beispiel im Herbst. Wetterwechsel, kalt, oder aber der hat dann viel gespielt oder der Spaziergang war doch zu lang oder zu viel Ballspiel und die kommen dann heim, legen sich hin und wenn die dann abends nochmal aufstehen oder am nächsten Tag, laufen die dann nur noch auf drei Beinen oder du denkst, oh je, der fällt jeden Moment um. Brustox, Fantastisch. Einfach, wenn die heimkommen, dem mal ein C30 Boost Tox geben, wo man denkt, oh, heute war es vielleicht doch zu viel Spiel mit dem anderen Hund. Oder das mal noch 2 Tage hintereinander und dann mal einmal am Tag, oder vielleicht auch C200. Super, super gut. Einfach begleiten, wie wir Menschen auch begleiten würden. Und das
Ja.
andere ist natürlich praktisch nur diese Herzschiene. Also beim alten Hund sind natürlich diese Herz-Kreislauf-Geschichten noch was mit nächtlicher Unruhe. Klar, auch da ist genau diese 1-zu-1-Übertragung vom Mensch aufs Tier finanziell und ich denke auch wirklich fürs ganze System, für gute Lebensqualität hilfreich.
Welche Mittel ist dann beim Herz?
Also generell zum Beispiel, jetzt ist ein Mittel, was ich immer wieder verwende, Carbo Vegetabilis, wenn es so extrem warm ist und die dann halt diese Temperaturschwankungen und die jetzt beim Spaziergang Schwäche, blau werden, Lufthunger haben, da ist Carbo weg, wirklich was Tolles dabei zu haben, das akut 2-, 3-mal zu geben im Abstand von einer Stunde. Es ist auch tatsächlich so, dass ich in meinen Hausapotheken die Potenzen gemischt habe. Also nicht nur 30er oder 200er, sondern dass ich zum Beispiel gern im Akuten ein 200er habe, weil ich schnell was sehen will. Und wenn man natürlich das Gefühl hat, oh, der strauchelt schon und man kommt vielleicht gar nicht mehr heim, dann ist natürlich ein 200er was, wo du schnell siehst, tut's was, geht's wieder, ja. Und da haben die Leute dann so ein bisschen ihr Repertoire an der Hand, wo ich sage, okay, bei dieser Witterung denken sie an das oder das. Oder eben wenn er nachts Probleme kriegt, Arsenicum album ist durchaus nächtliche Unruhe, auch vom Herzen her. Ein Mittel, was ich dann ganz gern gebe, ja. Und so dieses Repertoire den Leuten mit an die Hand zu geben, dass sie selber reagieren können und nicht immer das Gefühl haben, oh, ich muss jetzt zum Tierarzt, womöglich dann abends oder am Wochenende, was ja dann wirklich aufwendig ist und für ältere Leute natürlich allein der Tierarztbesuch schon ein Problem sein kann. Und deswegen so über diese Beratung und der Repertoire da haben, wo man sagt, okay, aha, wenn er das hat, gebe ihm mehr das. Und auch so selber Neid zu wachsen, weil die Leute dann sagen, ach, meinen Sie, das könnte mir auch mal helfen, wenn ich so nächtliche
Ja.
Knochenschmerzen habe und so, ja. Also ich finde, das ist fantastisch, ja.
Das heißt, man kann dann sozusagen sich gegenseitig Tier und Mensch helfen. Ist es denn, wie ist das denn mit mit diesem Verbot der Tiere, also mit dem Verbot der Homöopathie für Tiere? Das ist ja ein völlig absurdes Gesetz, was das heißt, dass das Homöopathika die Menschen nehmen dürfen, die Tiere jetzt durch irgendwie ein falsches, ich weiß nicht, wieso das passiert ist, aber da wollte ich auch gar nicht drauf eingehen. Aber das heißt, wir müssten uns eigentlich diese Homöopathika für uns Menschen bestellen und dann ist ja egal, wem wir es geben. Ja.
Also als Tierärztin kann ich da nur zu sagen, mit tierärztlichem Rezept ist es nach wie vor erlaubt, den
Ah,
Tieren Homöopathika zu geben.
okay, super.
Also klar, man wundert sich tatsächlich, wo man sagt, hey, mein Hund, mein Pferd esse ich definitiv nicht. Warum darf ich dem keine Kügelchen geben? Und umgekehrt, der Bauer, der seinen Kühen bei Entzündungen, wie auch immer, Mastitis, Euterentzündung, tatsächlich eher Homöopathika gibt statt Antibiotika, was sich dann natürlich auch nicht in der Milch widerspiegelt. Nahrungsmittelkette, wie kann das sein, dass weder in diesem Liebhaberbereich noch in dem Nutztierbereich Homöopathika ohne tierärztliches Rezept nicht mehr zu bekommen sind? Also das wäre natürlich total wünschenswert, dass jeder, dem das irgendwie hilft, immer wieder sagt, mir hilft's, meinem Hund hilft's, wir brauchen das, gebt es wieder frei, weil das ist ein simpler Weg, der uns allen hilft, ja.
Ja, da müssen wir, und da haben wir auch demnächst auch sowieso eine Petition vor, also jetzt auch für die Menschen, weil das soll ja auch mit der Kasse, da hat der Herr Lauterbach so ein paar Pläne und da müssen wir einfach mal sagen, nee, stopp, so geht es jetzt nicht mehr weiter. Wir sollten auch der Homöopathie auch ja, mehr Gehör
Raum
geben.
geben.
Ja, natürlich, weil es ist ja so wunderbar, wie das funktioniert, ganz oft. Und jetzt ist noch meine letzte Frage. Sterben. Das Thema Tod, Tier, Mensch, Sterben, da hattest du auch noch was zu sagen.
Also das ist mir wirklich ein großes Anliegen, weil Auch da sehe ich inzwischen so eine Diskrepanz. Auf der einen Seite extreme Therapien, eben bis hin zur Chemotherapie, auch beim Hund mit Krebs und gute Begleitung. Ich werde gar nicht mehr so gut zur Diskussion gestellt, sondern eben, wenn, gibt es dann halt vielleicht diese Chemotherapie. Aber was es parallel gibt, und da hat die Homöopathie auch viel zu bieten, manchmal ist eben dieser Knoten, der da wächst, wenn der denn halt langsam wächst auf der Oberfläche, aber sonst gute Lebensqualität da ist, dann einfach zu sagen, okay, gewisse Sachen toleriere ich und ich brauche keine Entscheidung treffen. Das da einen guten Weg finden, weil einerseits ist praktisch so, wir machen auch in der Tiermedizin viele teure Therapien. Auf der anderen Seite gibt es aber da diese Variante, Hund frisst zum Beispiel seit längerem nicht mehr alle Möglichkeiten, die man bisher an Diagnostik haben, hat man ausgeschöpft, man findet nichts. Man bringt den zum Tierarzt und sagt, okay, im Zweifelsfall müssen wir aufmachen und schauen, was los ist. Und was dann tatsächlich ein häufiger Anruf ist, ja, wir haben Ihr Tier gerade in Narkose, ich sehe, der hat irgendwo einen Knoten drinnen. Ich würde jetzt sagen, wir lassen den nicht mehr aufwachen. Stimmen Sie dem zu? Aber das kann wirklich ein Trauma sein, auch für die Besitzer, was Jahrzehnte nachwirken kann. Das klingt jetzt komisch, aber ich habe das immer wieder und ich habe tatsächlich auch eine Frau, bei der war das genauso. Die hat ihren Hund noch schwanzwedelnd an der Haustür abgegeben. Der hat halt einfach nicht mehr richtig gefressen und hatte dann wohl so einen Knoten drinnen, wo die gesehen haben, okay, das hat auch schon an anderen Organen findet sich was. Die hat dann so im Affekt zugestimmt und die hat sich jahrelang Vorwürfe gemacht. Das ist also jetzt, ich weiß nicht, das ist 15 Jahre her, aber wenn du da drauf kommst, kommen dir immer noch die Tränen in die Augen, dass die das einfach hat so geschehen lassen, ja. Und auch da mutig zu sein, und das ist interessant, da reift auch was in den Leuten, die dann sagen, gerade bei älteren Leuten, die sagen, das brauche ich gar nicht genau wissen, dem Hund geht so gut. Ich denke, ich tue das dann vielleicht mal andeuten, wo ich sage, mei, da könnte schon irgendwie ein blöder Knubbel dahinter sein. Will ich gar nicht wissen, solange es dem Hund gut geht, wir begleiten das gut mit Homöopathie. Und im Endeffekt ist das genau unser Repertoire, was wir denn so gelernt haben, also auch die Nosoden, Carcinosinum, Tuberculinum, Metorinum. Klar, diese Impfungen sind in der Tiermedizin auch nochmal ein großes Thema, wo man da auch ganz bewusst sich informieren muss, was gibt man in den Organismus rein, was braucht man, gehe ich mit dem Hund wirklich ins Ausland oder ist das ein Hund, der eigentlich nur einmal am Tag irgendwie hier auf meinem Aussiedlerhof mit mir ein bisschen ums Haus läuft und dann wieder im Haus ist, brauche ich dann irgendwelche Auslandskrankheiten, einen Schutz davor? Und so ganz differenziert überlegen, was mache ich, wofür gebe ich Geld aus, was kann ich gut begleiten, auch wenn ich denke, da könnte im Hintergrund schon was sein, aber das gut hinkriegen. Und da zum Beispiel, wo die Leute, ich hatte mal eine Frau, die kam aus nach Wochen Aufenthalt im Krankenhaus heim zu ihrem Hund und hat angerufen und hat gesagt, also dem Hund geht es total schlecht, er hat ein dickes Herzproblem, mein Mann wird mir jetzt vorbeibringen, meine ganze Familie sagt, er muss eingeschläfert werden, das ist eine Katastrophe, wir kommen jetzt vorbei und würden den dann eingeschläfert haben. Und wo ich gesagt, wissen Sie was, wir können das gern machen, aber ich verschaffe mir einen Überblick und dann schauen wir. Dann kamen die vorbei und ich habe das Gefühl, sie nehmen den Hund jetzt einfach nochmal mit. Und wenn es nur übers Wochenende ist, dass sie 2, 3 Tage mit dem Hund nochmal haben, setzen sich auf Terrasse, in Sonne gut. Und dann haben wir gesagt, okay, sie melden sich einfach, wenn es früher so ist, dann ist es so. Die kamen dann 3 Tage später und dann auch diesen Abschied gut gestalten. Also wir haben uns dann irgendwie in den Garten gesetzt, wirklich so in der Sonne nochmal. Wir haben miteinander geredet. Es ist ja so, dass die Tiere aus der Narkose kriegen, die werden dann müde. Und beim Hund ist es glücklicherweise ja so, die liegen ja dann nur. Und wenn die dann diese Überdosis von dem Schlafmittel kriegen, ist es oft, auch wenn man dann im Gespräch mit den Leuten ist, dass die gar nicht mehr richtig merken, wenn der irgendwie aufhört zu atmen. Und dass sie dann sagen, ist er jetzt schon eingeschlafen? Und ich denke, wie viele Leute, kann das auch noch mal irgendwie ein gutes Gefühl geben, den Abschied gut gemeistert zu haben, über wie schön war das jetzt fürs Tier, einfach müde waren, wir reden miteinander, die hören die Leute, die spüren die Streicheleinheiten und irgendwann merkst dann, er atmet ja gar nicht mehr, ja. Und diesen Abschied so gut hinzubekommen, wenn man das Gefühl hat, wenn das Tier einem zeigt, du, jetzt langt's, ich will nicht mehr. Und ich finde immer, das ist auch immer meine Aussage für die Besitzer, das Tier zeigt's ihnen irgendwann, wenn es nicht mehr will. Aber das hinterlässt dann auch ein gutes Gefühl und ich finde, es ist auch ein gutes Lernfeld für einen, dieses mit dem Tod umgehen, wie viel muss man Aktionismus haben, wo muss man schlechtes Gewissen haben, wo sagt man, ich begleite es gut und so ist es gut für mich, ja.
Ja, da kann ich mich dran erinnern. Als Kind hatten wir einen Hund und der ist dann weggegangen. Der ist weggelaufen zum Sterben. Das habe ich dann auch öfter gehört, dass das bei anderen auch so
Bei
war.
Katzen ist es auch oft so, ja, dass die sich verziehen. Aber das macht natürlich dann den Besitzern oft eher Stress, dass sie nicht wissen, wie es jetzt war. Und
Genau.
tendenziell sage ich dann auch, überlegen Sie sich, wie können Sie es gut gestalten? Auch diese Herzhunde, die dann womöglich in der Nacht anfangen zu krampfen, keine Luft mehr kriegen, da ist dann ein Gefühl, die halbe Stunde bis beim Tierarzt, bis im Notdienst etc., kann dann schrecklich sein. Während wenn du weißt, okay, die letzte Nacht war schon richtig mies, der hat mir in der Nacht schon gezeigt, er kann nicht mehr, klar, jetzt ist er wieder fideler, jetzt läuft er wieder rum, aber dann ist es fast ein Freundschaftsdienst, finde ich, diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, okay, du, wir machen das heute bei Tageslicht, vielleicht am Sonntag, vielleicht sind die Kinder nochmal da, er konnte sich von allem verabschieden. Das ist ja auch so eine typische Hundesache, dass die zum Teil nochmal am Tag vorher irgendwie zum Nachbarshund laufen, wo sie schon längst nicht mehr hingelaufen sind, wie wenn die sich nochmal verabschieden, wie wenn die intuitiv merken, das mache ich jetzt nochmal und dann am nächsten Tag irgendwie nur noch in ihrem Korb liegen und man das Gefühl hat, so, jetzt bin ich bereit, jetzt kann ich gehen. Ja.
Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger, ja, ganz wichtig, was du da gerade nochmal so erzählst, weil damit wir da auch was Natürliches von machen und das auch wirklich nicht so, so sagen, will ich nicht, sondern sagen, hey, nee, ich will, heiße es willkommen und auch diesen Teil sozusagen, auch den Teil des Abschieds dann. Das ist ja auch ein Lernen für uns als Menschen, dass wir dann auch nicht, dass wir auch so damit umgehen eigentlich, ne? So mit dem Sterben, also offen und dann ja präsent und nicht so das irgendwie versuchen in eine ja zu verstecken.
Wobei da tatsächlich auch die Homöopathie, finde ich, göttlich ist. Also zum Beispiel Staphylococcus ist für mich das große Mittel für Mensch und Tier in dieser Entscheidung treffen, wann was, weil das ist ja dieses, Staphylococcus hat ja dieses Hin- und Hergerissensein zwischen Entscheidung treffen, Nicht-Entscheidung treffen, was ist das Beste? Und das ist tatsächlich was, was ich relativ oft mache, wenn die Leute irgendwie mal das Gefühl hat, das System ist schon so überlastet, die ganze Familie kann nicht mehr, weil sie nur noch diesen Hund pflegt, aber sie trauen sich keine Entscheidung zu treffen und es ist nur noch eine Frage der Zeit. Und Staphylococcus ist da wirklich ein tolles Mittel, wo ich dann oft sage, also manchmal ist ja so eine Person, das Kind oder die Mutter, die von klein auf den Hund hatte, mal ein paar Tage hinter 200 Staphylococcus nehmen. Und wo die Leute dann anrufen und sagen, jetzt ist es gut, jetzt habe ich ein gutes Gefühl, kommen Sie vorbei, wir machen das heute Nachmittag bei uns im Garten. Oder halt klar auch Nat Moor, diesen Kummer dann, also da gibt es natürlich dann die ganzen Nuancen, wo sagt, oh, immer wenn ich das Bild von meinem Hund sehe, muss ich wieder heulen, die dann nicht rauskommen oder Ignatia, im Endeffekt die gleichen Mittel wie für Menschen, aber ich finde es so fantastisch. Zum Teil sage ich, wenn ich jetzt heute Nachmittag komme, geben Sie Ihrem Hund Arsenicum Album, dass er ein bisschen ruhiger wird. Nehmen Sie selber vielleicht ein Staphylococcus oder ein Nat Moor. Und dann ist es tatsächlich oft so, dass man diesen Abschied total gut hinkriegt und die Leute auch sagen, es war gut so.
Ja, liebe Michaela, herzlichen Dank. Ich müsste jetzt auch einen Nat Moor nehmen, weil ich jetzt eigentlich das schade finde, aufzuhören, weil es ein sehr, sehr interessantes und ich könnte jetzt noch verschiedene Felder aufmachen und ich sehe, du hast so viel Wissen. Es
Absolut.
ist eine wirkliche Freude und ja, vielen lieben Dank für dieses schöne Interview. Ich denke, wir haben ganz viel gelernt über Mensch und Tier und auch über die Beziehung. Vielen lieben
Ja,
Dank.
danke schön.
Ja, ist mir wirklich so ein Anliegen. Wir haben wirklich so sanfte und so tolle Möglichkeiten und die wollen wir doch alle wirklich verbreiten und den Leuten sagen, hey, es gibt wirklich gute Lösungen. Geht diesen Weg, wendet es an, macht es, traut euch. Es ist gut so.